die ganze Elektronik an sich.
Ja.
Gib uns doch mal so einen knappen Überblick, was bei dir alles drinsteckt. Also so neben Licht, neben Ton, neben Motoren. Wie viele Motoren zum Beispiel sind da drin?
Also ich habe ja wirklich also die Simple-Version eines R2, muss ich sagen. Also die ganz einfachste, die im Prinzip keine Zusatzfunktion hat. Also er kann fahren, den Kopf drehen. Als einzigen Gimmick quasi, den ich noch drin habe, ist, dass der vordere Holoprojektor, ja, das ist so das, was da rausguckt aus dem Dom. Davon hat er ja drei Stück und das, was nach vorne rausguckt, da habe ich noch eine Lampe reingebaut quasi, dass ich an- und ausschalten kann und dass ich diesen Projektor nach oben oder unten bewegen kann. Fangen wir mal mit den Füßen an. Das sind Motoren verbaut und zwar von Elektroscootern. Ja, das sind in aller Regel
Elektroscootern.
von Elektroscootern, ja. Also
Die
das,
Dinger,
was
mit denen
jetzt.
wir hier mit 25 km/h durch die Stadt flitzen.
Jein, jein. Es gab eine Welt vor diesen unsäglichen Scootern, die in den Städten rumstehen. Ähm,
Okay,
die sind auch,
okay.
die sind auch zu fett. Ja. Die haben
Okay.
andere Motoren drin. Nein, es gab Elektroscooter ja schon relativ lange und es gibt ganz, ganz, ganz günstige davon. Die bewegen sich also wirklich. Ich hatte meine so teilweise für um die 50 € Stück gekriegt, da bewegen sich meist so in der 80 € Klasse oder sowas. Das sind ganz einfache. Da ist ein 120 Watt Motor drin, der ein kleines Zahnrad, ein Ritzel hat, letztendlich für einen Zahnriemenantrieb. Ja, dann ist ein Zahnriemen, der überträgt das Ganze aufs Hinterrad, ja, auf einen größeren Zahnkranz, der sich da befindet. Und das ist der eigentliche Antrieb. Ja, das heißt, man kauft sich oder man hat in der Vergangenheit hingegangen und hat diese Scooter gekauft und hat sie ausgeschlachtet.
Okay.
Ja, davon hat man diesen Motor gebraucht, den Zahnriemen, das Hinterrad und die beiden Akkus, die drin waren. Da sind zwei Bleiakkus drin, 12 Volt. Die sind in Reihe geschaltet. Das heißt, da hat man dann gegebenenfalls 24 Volt drin, mit denen der Scooter betrieben worden ist, der dann auch so 20 km/h, glaube ich, gemacht hat. Also war es so
Okay,
im
okay.
Bereich, ja.
Das heißt, der Antrieb ist nur auf dem Hinterrad.
Der Antrieb ist bei dem Scooter nur auf dem Hinterrad quasi. Um R2 steckt quasi in jedem Bein jeweils einer der Antriebe, in den äußeren Beinen. Das mittlere
Ah,
Bein
okay.
hat keinen
Okay.
Antrieb, sondern die beiden
Okay.
äußeren Beine haben einen getrennten Antrieb. In jedem Bein sitzt ein Motor und halt eben dieser Motor überträgt seine Kraft halt ganz unterschiedlich. Es gibt Bauten, die machen das mit Kette, ja, dass sie einen Kettenantrieb haben da drin. Die allermeisten bauen mit diesem Zahnriemen.
Okay.
Und dann auf ein größeres Rad halt eben, das hat so 13 cm Durchmesser, das bekommt man, also das ist so die Grenze, die man da noch in den
Ja.
Fuß mit reingebaut bekommt, dass es so eine gewisse Bodenfreiheit noch hat, die nicht zu hochbeinig aussieht, ja, dass er noch so ein bisschen Bodenfreiheit hat. Eigentlich auch so die günstigste Bauweise. Mittlerweile
Verstehe.
gibt es, weil ja auch für diese Scooter ganz viele Ersatzteile verkauft werden oder sowas, gibt es auch für diese ganz günstigen China-Scooter gibt es Ersatzteile. Das heißt, man kriegt das jetzt auch einzeln. Man muss also nicht den ganzen Scooter kaufen und drei Viertel
Super.
davon wegschmeißen, was ich sehr begrüße. Ja, also für die ich danach gebaut habe, dann quasi habe ich die Einzelteile genommen und dann erworben quasi und dann kann man damit bauen. Das funktioniert.
Okay. Und
Also
lenken tut ihr dann über die unterschiedliche Ansteuerung der Geschwindigkeiten in den beiden Beinen?
ja, es gibt quasi jeder einzelne Motor hat einen eigenen Fahrtregler. Es gibt natürlich auch Fahrtregler, die sind in der Lage, zwei Motoren gleichzeitig zu steuern. Ja, aber normalerweise hast du für einen Motor einen Fahrtregler. Und ja, da ist noch ein bisschen was Besonderes dabei. Die Fahrtregler, die man sonst aus dem Modellbau kennt, also für Modellautos zum Beispiel, die sind ausgelegt für diese sehr hochdrehenden Motoren, ne, wo du also mit 10.000 Touren und ähnlichem fährst. Beim R2 ist es ja die Herausforderung daran, den extrem langsam zu bewegen. Ja, also ich kann ihn wirklich millimeterweise bald bewegen, sowas damit. Und da sind diese Regler nicht primär dafür ausgelegt. Noch dazu brauchst du einen Regler, der genauso schnell, genauso gleich quasi vorwärts wie rückwärts regelt.
Ah,
Ja?
ja.
Manche Regler können gar nicht rückwärts, die können nur vorwärts. Ja? Manche sind irgendwie im Rückwärtsgang langsamer als vorwärts und sowas, die kann man nicht gebrauchen. Ja? Weil ein R2 muss in der Lage sein, das genauso schnell vorwärts wie rückwärts zu fahren, damit er sich auch gleichmäßig drehen kann und sowas, ne? Damit das funktioniert. Und da gibt es in der Tat in Deutschland was ein Glück, jemand, der einen Bausatz dafür anbietet, habe ich verlinkt. Ja, dementsprechend, den benutzen auch sehr, sehr, sehr viele. Ja, und das ist das erste Bauprojekt quasi oder Lötobjekt, was ich selbst gemacht habe, weil es gibt es nur als Bausatz. Ja, und das heißt, du hast eine Platine, hast alle Bausteinchen, die da drauf gehören und lötest dir die selbst zusammen. Ist aber wirklich nicht allzu viel. Ich habe es gut hingekriegt und denk mal, das kriegt jeder mit ein bisschen Löterfahrung hin. Und die sind top dafür, das muss man sagen.
Okay.
Das Einzige, was sie nicht können, das ist so ein schneller Wechsel. Das sind Relais nämlich verbaut. Das heißt, die haben immer so eine kleine Gedenkzehntelsekunde vom Vorwärts in den Rückwärtsgang. Das heißt, wenn du so ein typisches R2-Wackeln machen willst, so ganz schnell, ne, von links nach rechts quasi, das kriegen diese Regler nicht hin. Sie sind eine günstige Variante. Also das ist das, was ich verbaut habe, diese Regler. Also sie tun wunderbar ihren Dienst. Diese werden letztendlich dann gesteuert und über die letztendlich von der Fernsteuerungstechnik ist es ja immer das Gleiche. Du hast den Sender und hast im Objekt selbst, also im R2 selbst, den Empfänger. Und an den Empfänger schließt du ja alles an. Jeden Servo, jeden Controller in irgendeiner Art und Weise. Jetzt in dem Fall halt eben diese Motorregler. Und hier musst du einen Mischer verbauen. Also quasi die meisten Fernsteuerungen heute können das. Das sind alles Computerfernsteuerungen. Das heißt, du musst ihm sagen, wenn du den Knüppel zum Beispiel nach vorne drückst, dann musst du über zwei getrennte Kanäle, die müssen das gleiche Signal parallel an den einen Motor und an den anderen Motor schicken. Ne? Das ist also wesentlich, die nennen sich Mischer, und wenn du zur Seite drückst, dann muss der eine Motor quasi langsamer werden und der andere schneller, ja, bis hin zu, wenn du ganz auf die Seite drückst und dann fängt der eine quasi vorwärts und der andere rückwärts an zu drehen, ne? Dass du dich auf der Stelle drehen kannst. Läuft der eine Motor vorwärts, der andere rückwärts. Ja, diese Art und Weise macht man über Mischern, das können aber heute im Prinzip fast alle Fernsteuerungen. Das war früher Besonderheiten oder du hast extra Bausteine dafür gebraucht. Heute können das die Fernsteuerungen auch im günstigen Bereich.
Prima, haben wir das Thema Fahren? Haben wir da noch was vergessen? Ansonsten würde ich sagen, lass uns über das nächste Thema Kopfdrehen sprechen.
Genau, das ist das Fahren eigentlich, ja. Und das Kopfdrehen ist im Prinzip genau das Gleiche. Das ist auch hier, braucht man einen Fahrtregler, der vorwärts, rückwärts drehen kann. Einen einfacheren, ich habe hier so einen kleinen Schiffsregler verbaut, ja, der da ganz gut für ist. Die haben den kleinen Vorteil, dass sie die meisten Autoregler, die man so zu kaufen kriegt, die haben eine Bremse drin, die man oft nicht wegbekommt. Das heißt, also genau dann, wenn man das Gas wegnimmt, und dann wird der Motor extrem abgebremst. Das ist das, was man beim Elektroauto auch haben möchte. Das
soll ja nicht rekuperieren.
Weit laufen. Mhm. Ja. Also bei der Domdrehung möchte man diesen Effekt eigentlich nicht, ja, sondern der Dom soll möglichst smooth anhalten, ja, und nicht so abrupt. Ja. Und das schafft man mit so Schiffsregler eigentlich ganz gut. Die haben diese Bremsen nicht so drin. Ja. Und da hat man deswegen kann man diese Modellbauregler nehmen, weil man dort wieder einen hochdrehenden Motor verbaut. Ja, die meisten hier, das sind 540er-Klassen, wenn das was sagt, eigentlich, das sind so ein bisschen dickere Elektromotoren, wie man sie also ganz viel im Modellbau benutzt, und die haben ein Getriebe drauf. Also die gibt es auch mit Getriebe. So, die haben nicht, sondern die gibt es mit einem Getriebe, was oben drauf gebaut ist. Und was sich so ganz gut rauskristallisiert hat, dass so in ein Verhältnis von 1:50 ungefähr ganz gut ist von den Drehzahlen her. Das heißt, da werden halt eben, sagen wir mal, 7000 Umdrehungen werden halt runtergeregelt, ne, durch 50 für die Domrotation. Und auf diesem Getriebe sitzt ein Ritzel drauf. Ne? Das ist also ein Zahnrad, ne, ein kleineres. Und dieses Zahnrad greift in einen Zahnkranz, der im Dom
der selbst in dem Dom ist.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Der krabbelt, ne, dieses Ritzel krabbelt quasi diesen ganzen Zahnkranz lang und bewegt den Dom von links nach rechts. Der Dom selbst sitzt auf einem Drehring drauf, ja, der sich also unendlich drehen kann. Ja, kennt man auch irgendwo teilweise aus Restaurants, ne, so ein Teller in der Mitte, ja, den du da rumdrehen kannst oder sowas. Ja, das ist überall dasselbe unten drunter. Das sind so Drehkränze, und die sind wunderbar dafür gedacht, dass du einen schönen Gleichlauf hast und dann auch eine gute Befestigung für den Dom eigentlich kriegst.
Ja, dann cool, dadurch. Das heißt, du kannst ihn eigentlich, theoretisch könntest du den Dom auch sich, keine Ahnung, 1000 Mal um die eigene Achse drehen lassen. Also der ist kein
Ende gesetzt. Ja, okay. Ja, ein Teil muss man da immer noch dran bedenken. Letztendlich, du hast ja eine gewisse Elektronik im Dom selbst drin.
Ah, die verwickelt sich dann wahrscheinlich, ne?
Genau, das heißt da, weil das sind sogenannte Slip Rings, die es gibt, also Schleifringe, die ermöglichen, dass du mehrere Adern quasi, dass du die unendlich drehen kannst. Ne, und durch Schleifkontakte deswegen trotzdem halt eben den Strom transportieren kannst.
Ja, und genau. Musst du die ab und zu ersetzen? Nutzen die sich ab?
Nein, theoretisch nutzen sie sich ab, weil sie schleifen ja permanent, aber ich habe jetzt mal wirklich schon seit 5 Jahren drin und es extrem viel benutzt und gibt noch keinerlei Ausfallerscheinungen.
Okay, cool.
Wobei ich habe einen 12-adrigen genommen, also der 12 einzelne Leiterbahnen quasi drin hat. Das heißt, ich bin gnadenlos hingegangen, habe gesagt, so 6 sind für Minus, 6 sind für Plus. Ich habe nichts anderes gemacht, wie quasi nur Plus und Minus in den Dom geleitet. Sonst nichts, kein anderes Signal oder irgendetwas. Das heißt, selbst wenn da mal einer der 6 ausfallen sollte, merkt man das nicht. Ja, also da ist noch genug übertragen. Letztendlich, ich habe bislang noch gar nichts gemerkt, also davon, dass der Abnutzung hätte. Ist so ein typisches China-Produkt hier in Deutschland, sündhaft teuer. Ja, wenn man sowas halt eben über China bestellt, ja, dann kommt das für einen relativen Apfel und Ei, das, was man gut verwenden kann. Das sitzt quasi in der Mitte, im Zentrum vom Dom und unten. Und das ist die Stromversorgung, die man quasi immer anschließen muss, wenn man R2 zusammenbaut vom Transport her. Da setzt man den Dom auf, schließt diesen Strom an dementsprechend und dann kann der Dom in der Tat unendlich drehen, ja, dadurch, dass sich da nichts verwickelt in der Mitte.
Du hast es gerade angesprochen, apropos Transport, da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich sehe, wir sind bei 1:30 mittlerweile. Jawohl. Wir wollen noch über das Licht sprechen kurz, dann auch natürlich auch so ein bisschen in das Thema Tupen und Charity und so weiter einzusteigen. Und da wollen wir uns ja auch nochmal ein bisschen Zeit für nehmen. Lass uns über die Lichter, die du verbaut hast.
Genau, das ist das, was ja R2 auch ausmacht eigentlich. Das, was im Dom halt lebt, was tatsächlich irgendwas ja tut, ne? Dementsprechend, das sind die Lichter. Das sind unterschiedliche Baugruppen im Prinzip. Du hast einmal die kleinen LED-Felder, wo also ganz, ganz viele einzelne LEDs drin sitzen.
Die so blinken die ganze Zeit, ne?
Genau, die leuchten so unterschiedlich. Also vorne sind zwei kleine Felder, die nennen sich Front Light Display, ne? FLD nennen sie sich. Die bestehen aus einzelnen 3mm LEDs, die ganz, ganz eng aneinander sitzen. Und das ist das Besondere eigentlich an den Teilen. Die sitzen so eng aneinander, dass den normalen LED-Aufbau kennst du wahrscheinlich, die haben hinten dran eigentlich immer so einen Flansch, so einen kleinen Plastikabsatz am Ende. Mhm. Und die LEDs sitzen so eng beieinander, dass die diesen Absatz nicht haben dürfen. Normalerweise hat man ja genug Platz irgendwo, ja, aber die sitzen so eng aneinander, dass dieser Flansch, also man müssen entweder wegfeilen, was sehr mühsam wäre, ja, oder man bestellt halt eben die. Das geht. So, und die sitzen eigentlich dann jeweils auf einzelnen Platinen drauf. Ja. Auf der hinteren Seite gibt es noch ein größeres Feld, ein größeres, da sind sie nicht blau-weiß, ja, sondern sie sind im maßgeblich eigentlich gelb-grün, ein paar rote noch mit dabei. Das ist ein viel größeres Feld, da sitzen 108 LEDs drin. Vorne sind es in jedem Feld 45, also dann 90 da davon. Mhm. So, und dann gibt es die runden LED-Felder quasi, also die Farbwechselfelder, die eigentlich auch R2 charakteristisch sind, und zwar ganz vorne, direkt unter dem markanten Radarei wechselt, haben wir einmal den Farbwechsel von blau nach rot oder andersrum dementsprechend und auf der Rückseite von gelb-grün Wechsel. Mhm. Ja, da sitzen also so zwei Felder, ja, die nennen sich PSI. Da sitzen also quasi auch nochmal LED-Felder hinten dran, die mit Diffusoren, also so, dass man die Einzel-LEDs nicht mehr sieht, dass das Licht dann so streut und eine gleichmäßig leuchtende rote oder blaue Fläche hast zum Beispiel, ne, dann da dran. Da sitzen 5mm LEDs hinten dran, die sind dann viel einfacher zu bebauen, das sind Standard. LEDs. So, das ist die wesentliche Elektronik, die da dran sind, und da gibt es ein sehr, sehr beliebten Möglichkeit, sowas zu machen. Das nennt sich ein sogenanntes TC-Set, hat ein Amerikaner entwickelt. Links sind alle bei mir auf der Homepage drauf, also wer sich dafür interessiert. Gibt eine Möglichkeit quasi, die Platinen in USA zu ordern. Da ist eine komplette Bestückungsliste mit dabei, sich die quasi auch selbst zu löten zu Hause. Und dann kommt ein kleiner Arduino-Mini-Computer quasi ja auf diese Platine mit drauf. Da gibt es auch das komplette Programm zur Steuerung quasi dieser LEDs. Ne? Da die müssen ja nach einem gewissen Rhythmus blinken und irgendwas tun, ja? Was hier direkt mit angeboten wird. Und das ist so das, was sehr weit verbreitet ist. Der Original R2, der hatte Glasfaser da drin stecken. Ja? Und zwar, man hat ja damals diese Mini-LEDs nicht gehabt. Ja,
genau.
Gab es nicht. Ja. Das heißt, man hat hinten auf der, ja, quasi da, wo das Licht herkam, eigentlich eine größere Fläche gehabt und musste ja dann irgendwie vorne in diese kleinen Austrittsöffnungen reingehen, damit man die so eng aneinander sitzen hat. Und das haben Lichtleiter übernommen, quasi, also Glasfasern.
Ja. Ja, wahrscheinlich ein ähnliches Konzept, wie sie seinerzeit bei den Sternzerstörern auch die Lichter in den Sternzerstörern gemacht haben. Das wurde ja auch mit Glasfasern oder beziehungsweise mit Lichtleitern gemacht. Ne?
Ja, gibt es ja auch heute noch ganz hochwertige Modellbauer im Star Wars-Bereich, die genau das Gleiche machen, die sehr hochwertige Modelle bauen und die dann halt mit diesen Glasfasern dann versehen, ja, mit winzigsten Öffnungen, und das sieht einfach klasse aus, ja, wenn sowas dann leuchtet. Ja.
Ich sehe schon, das ist alles ganz schön komplex, und da kann man wirklich sehr, sehr viel Zeit und vor allen Dingen auch technisches Know-how reinpacken in das ganze Thema.
Ja, einiges. Ja. Was ich an Leuchten noch mit drin habe, wie gesagt, das ist halt eben dieses das Auge. Und das ist also dieser Holo-Projektor, wo die Projektion von Leia rauskommt, ihr kennt das ja. Mhm. Eigentlich, da habe ich eine Taschenlampe drin verbaut. Ja. Eine ganz simple Taschenlampe, ja, bei einem unserer Lieblingsdiscounter quasi, die einmal im Jahr irgendwo für 9 Euro im Angebot oder sowas, ja, das Ding gekauft und ich habe es tatsächlich im Prinzip weitestgehend ganz gelassen, also als ganze Taschenlampe da reingebaut, weil man dann hinten quasi auch einen Arm hat, an diesen Arm einen Servo dran, der das, diese ganze Taschenlampe, die in diesem Holoprojektor drinsteckt, nach
komplett
oben bewegen kann. Ja,
und so, ist ja witzig.
Ja, kann dieses Auge dementsprechend von oben nach unten sich bewegen. Da gibt es natürlich auch viel, viel elegantere Lösungen, die auch das Auge in zwei Richtungen zu bewegen, ja, dass es nach links, rechts kann, dann braucht man zwei Servos für und eine bestimmte Mechanik hinten dran. Gibt es alles. Ich habe das sehr, sehr simpel gelöst. Läuft, funktioniert heute noch. Das Ganze. Taschenlampe selbst, die halt eben mit Strom versorgt, über dem der im Dom halt eben drin ist und da nochmal einen Schalter, den ich über die Fernsteuerung quasi an- und ausschalten kann. Das heißt, das ist bei meinem das Besondere, ich habe nicht nur einen Empfänger in dem R2, sondern ich habe zwei Empfänger drin. Also das heißt,
du unterschiedlich ansteuern
kannst. Ein zweiter Empfänger sitzt im Dom quasi drin und die Kanäle, die ich also quasi für das eigentliche Fahren, die Domdrehung nicht brauche, die anderen Kanäle quasi, die zapfe ich quasi ab von dem zweiten Empfänger im Dom und der steuert dann zum Beispiel eben die Servobewegung vom dem Auge und auch, ob es Licht an- und ausgeht.
Okay,
super. Das ist das Magische eigentlich, worauf alle Kinder und alles reagiert.
Ja, das glaube ich.
Das ist nicht nur dieses Kopfdrehen und Angucken, sondern wenn sich dieses Auge bewegt und wenn das Licht an- und ausgeht, das ist das, wo die am meisten drauf reagiert wird.
Ja, da kannst du auch nochmal schön mit interagieren dann, ne? Das ist schon toll.
Das ist die Elektronik quasi, das sind wir schon durch, ja, was bei mir drin steckt. Mhm. Und ich sagte, das ist das, wo sich jeder überlegen muss, was will er machen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, wenn ich diesen R2 aus Episode 6 machen will, wo alle Klappen aufgehen und ähnlichem, der da Schreie davon sich gibt, da ist nach oben keine Grenze gesetzt. Mhm. Jedes Anbauteil, das ich drin habe, wenn ich an Dagobah denke, ja, da geht dann so ein Periskop irgendwo raus oder eine Antenne oder ein Greifarm nach vorne, immer ganz viel, irgendwo in den Datenarm oder sonst etwas. All das kann man realisieren. Ja, also es gibt Leute, die das realisieren. Auch genauso diese sehr aufwendige, auch mechanisch aufwendige Möglichkeit von 3 auf 2 Beine zu wechseln und auch wieder auf 3 Beine. Ja, das ist schon ziemlich aufwendig, sowas zu machen.
Ja, und so kann ja jeder seinen Fokus legen, ne? Wie wir es im Rüstungsbau haben, so ist es da auch entsprechend, wenn man jetzt sich modellbauerisch noch weiter verfeinern und austoben will, kann man ja, genau wie du sagst, den Astromech mit so vielen Möglichkeiten ausstatten, dass es ja nach oben kein Ende gibt, ne?
Genau, und das ist auch
kann etwas, machen, ne?
Ja, von den Antrieben her, weil ich habe meinen gebaut, muss ich wirklich sagen, um genau das zu tun, was ich jetzt tue, nämlich ihn halt eben rauszubringen, auf Events zu gehen, ja, und dieses Leuchten in die Augen zu bekommen und den anderen Leuten irgendwo damit Freude zu bringen. Andere sehen ihn, wie ich schon gesagt habe, entweder als Tower-Gehäuse oder als Technologieträger. Also wir haben eine ganze Menge, die sind technologisch High-End irgendwo, auch beruflich halt eben unterwegs. Und die nehmen den R2 als Hülle und versuchen alles, was irgendwie geht, quasi die Robotik und alle Steuerung da drin zu realisieren. Ne? Also jede Funktion, die irgendwie geht, auch selbst zu realisieren. Das ist die Herausforderung, die sehen. Und diese R2s, die wird man wahrscheinlich nie irgendwo im öffentlichen Raum sehen oder sowas. Ja? Sondern die werden gebaut so als Technologieträger, als witziges Fern, was ich dann auch noch bei mir zu Hause hinstellen, aber die dann wahrscheinlich kaum irgendwo zu sehen sind oder selbst wenn, dann darfst du sowas auch nicht anfassen, ja, mehr oder weniger.
Ja, genau.
Das war auch so der Antrieb, warum, es wird immer wieder gefragt, warum hast du nicht irgendwie eine Klappe gemacht oder sonst was? Und ich sage, nee, ich will, dass da Kinder dran gehen können. Natürlich,
dass sie
nicht hauen, schlagen kann oder sonst was, aber das so sind Kinder halt. In dem Moment, wo irgendwo eine Klappe aufgeht und dann geht die Hand dran und ja, so eine Klappe ist, die ist filigran. Diese Haut ist 2 Millimeter dick. An vielen Stellen auch nur 1 Millimeter. Und dass, wenn da ein Kinderhand rangeht und so eine Klappe hat, ne, dann wird die abgerissen. Ja, dann ist die weg und dann ärgerst du dich und hast Stress und alles mögliche und das soll er nicht, sondern meiner, der sollte massiv sein. Der sollte so sein, dass wenn sich da mal einer auf die Füße draufstellt, ein Kind oder sowas, ja, dass da nicht gleich alles zusammenbricht, dass nicht alles kaputt geht, dass, ja, wenn da mal einer ein bisschen grober ist, dass es jetzt nicht irgendwelche schlimmen Schäden verursacht und sowas, ja. Und das war mein Antrieb und dafür ist er quasi ideal.
Sehr schön. Und lass uns genau da auch zu einsteigen, weil wir wollen ja über genau das mit mir sprechen, nämlich wie du mit dem R2 oder mit deinen beiden Astromechs entsprechend Kinderherzen höher schlagen lässt. Und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir viel über Technik gelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir wollen uns auch gleich mal mit dem Thema, was machst du eigentlich mit deinem Astromech beschäftigen? So ein R2-Droide, der fliegt ja nicht auf so ein Event. Wie transportierst du denn deinen Astromech?
Ja, das ist auch so eine eigene Sache. Also wie ich ihn fertig hatte, Klar, und dann ist man natürlich, man behandelt alles wie ein rohes Ei. Ne? Du hast viel Arbeit reingesteckt und darfst du, oh Gott, da darf nichts drankommen. Gerade den Aluminium-Dome, den ich hier nicht habe, ja, da hast du halt eben viel Geld, logischerweise, ja, da stehen. Und dann habe ich alles in einzelne Kisten verpackt. Ja, also ich habe einen Karton genommen und habe da, boah, ich glaube, 5 mm dieses Bauzeug, was du, diesen Bauschaum, den du da draußen aufs Haus kleben kannst. Ne? Mhm. Diese ganze Kiste ausgekleidet damit, dass der da saugend reinpasst und dass sich da nichts rührt. Und dann hast du eine große Kiste. Dann hatte ich eine andere große Kiste. Da passt der, also eine Kunststoffkiste, sowas ähnliches wie so eine Tupperkiste. Da hatte genau der ganze Körper reingepasst. Ja, die Beine sind zu lang, also Beine und Füße sind die äußeren, die sind immer so eine Einheit, ja, die baut man nicht auseinander, aber ich kann zumindest die Beine abnehmen, ja, und kann die getrennt transportieren. Da hatte ich dann auch nochmal eine große Kiste, ja, sondern ich habe einen normalen Kombi. Ja,
so, okay.
Ja, also war nicht, also hatte ich zu dem Zeitpunkt, jetzt fährt mein Sohnemann das
Gute. Und jetzt Stück, hast du ein Pickup.
Und der war randvoll. Ja, der war mit diesen Kisten und allem, bis alle dann losfahren, weil die Fernsteuerung nochmal in der Kiste, die Akkus in der Extrakiste, Ladegeräte, wie gesagt, die Füße, ja, dann die da, das Auto war randvoll. Ich habe da ein Bild von sowas davon, wie wir zum ersten Mal Richtung Dortmund damals aufgebrochen sind, allererstes Event, was wir gemacht haben. Das Auto war voll und auch danach eigentlich immer. Das war so quasi der typische Standard. Ja, du legst den Rücksitz um und dann packst du alle Kisten da rein in das Auto und der Kombi ist voll. War schon irgendwie insoweit heftig, als ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, es muss noch ein zweiter Droide her. Ja, wenn du einer hast, dann kannst du auch zwei haben. Dann geht es nicht mehr. Ja. Du kannst ja nicht doppelt so viel da reinpacken. Das Ganze. Ich muss auch sagen, also der Bau war natürlich vorher, bevor der Autowechsel kam, beziehungsweise dann haben wir uns tatsächlich ein zweites angeschafft, weil dann irgendwann mal absehbar war, dass die Kinder alt genug waren und dann irgendwie eigene Gefährte brauchten und haben uns so ein Hochdachkombi, nennen die sich quasi.
Kenn ich, ja.
Also das war so als, weiß ich nicht, Känguru oder Partner oder sonst etwas. Halt
Berlingo.
Ja, wir haben so
Caddy,
ein
Show,
davon und die haben den riesen Vorteil, die haben eine Schiebetür hinten.
Ja. Ja,
und das ist das Genialste überhaupt, kann ich nur allen jungen Eltern empfehlen.
Auch ich bin ja selber Junge.
Wenn du möchtest, ganz Papa. Genau. Hast gerade einen ersten Vatertag hier auch hinter dir
gehabt. Ja, richtig, absolut, ja.
Diese Schiebetüren sind unheimlich praktisch, weil du alles von der Seite direkt reinschieben kannst. Ja. So, das heißt, heutzutage bin ich unterwegs, dass tatsächlich R2 und auch Katie auf dem Rücksitz sitzen. Das heißt also, der Körper und Kopf können auf dem Rücksitz drauf. Die werden schön festgeschnallt, also nicht nur ist mit dem normalen Gurt, sondern mit Extragurten halt eben noch, dass die sich nicht bewegen können. Die kompletten Beine und alles andere Equipment kann auch hinten in den Kofferraum rein und wir sind da unterwegs.
Ist das geil. Das muss ja ein Bild für die Götter sein.
Ja, also die Scheiben sind leider getönt, aber ich
finde, das
wäre schön, wenn da so manche Leute auf der Autobahn oder sowas dann mal seitlich gucken, guckt so ein Droide an. Ja. Aber cool. Sie sitzt in der Tat auf der Rücksitzbank.
Muss sich ja fühlen wie Anakin in seinem Speeder beziehungsweise in seinen Raumschiffen.
Das macht ja schon Spaß letztendlich. Okay, und im Laufe der Zeit wird man ein bisschen unempfindlicher. Man hat ja Erfahrungen mittlerweile gesammelt, wie kommt was dran, wie kann ich was behandeln, und dann wird man da ein bisschen lockerer. Ja, also auch
Leute,
die ihn anfassen oder sowas,
und in der Rüstung auch so.
Ja, und dann hat sich jetzt rauskristallisiert, dass das also überhaupt kein Problem ist, ihn so zu transportieren und das viel einfacher ist und dann auch, funktioniert das sehr gut. Sehr, sehr gut, das Ganze. Also dann 2 transportieren ist kein Problem, 3 wäre hier dann schon wieder was anderes.
Das geht ja dann schon fast im Astromech-Personenverkehr, Personenbeförderungs-
oder Astromech-Beförderungs.
Da muss dann schon ein Bus her wahrscheinlich. Genau, stark. Sehr cool. Aber auch witzig, dass du die Fahrzeugauswahl dann nach deinem Hobby ausgerichtet hast. Also wie viele Astromechs passen in das Auto?
Genau. Nee, das war wirklich etwas Wesentliches und ich will nicht missen. Also es ist wirklich ist genial dafür.
Sehr cool. Wie lange brauchst du, wenn du dann angekommen bist auf dem Event? Wie lange brauchst du, um den zusammenzubauen?
Also wir kriegen es mittlerweile hin, beide in einer halben Stunde aufzubauen.
Also jeweils eine halbe Stunde oder insgesamt?
Also beide in einer halben Stunde auf oder ab.
Okay.
Ja, also das hat sich, weil die Handgriffe sitzen mittlerweile davon. Also ich habe nur für ein R2 bei den ersten Events, also alleine länger als eine halbe Stunde gebraucht, glaube ich. Ja, weil du checkst alles 1000-mal und nochmal und versicherst dich und jede Schraube und alles. Dabei ist es nicht viel, es sind nicht viele Handgriffe. Ich habe mir so eine Aufbauhilfe gemacht, wo man quasi erstmal nur den Körper draufstellt, dann links und rechts die Beine quasi dran montieren kann, da sitzt er quasi weiterhin da drauf. Ich kann erstmal alles fertig machen, soweit, und dann gibt's wie so ein Stapellauf. Dann kann ich so Bolzen rausziehen aus diesem Ständer, wo er draufsteht, und dann kann er sie nach hinten kippen und steht dann auf den auf den Rollen drauf. Ach, witzig. Ja, weil diese 50 Kilo dann alleine irgendwie hochheben oder sowas, das ist immer doof.
Ja.
Also so kann ich den quasi vom Stapel lassen. Ja? Also so dieses Ablassen und auch genauso andersrum, wenn er fertig aufgebaut ist, nur den Kopf abnehmen und dann ziehe ich ihn quasi auf dieses Gestell drauf, fixiere das wieder und kann dann abbauen. Ja, und das geht mittlerweile, wie gesagt, flott und da sind wir geübt drin, das funktioniert.
Super. Also, du hast jetzt schon ein paar Mal von wir gesprochen. Machst du das mit deinem Sohn dann gemeinsam? Oder?
Nee, mit meiner Frau.
Ah, mit deiner Frau?
Genau. Cool. Nee, meine Frau ist da voll mit bei. Da muss ich sie auch sehr, sehr dafür loben, dass sie das alles mitmacht.
Stark.
Ja, man darf es nicht vergessen. Klar, wenn du mit so einem Hobby anfängst, gilt aber auch für den Rüstungsbau oder sonst irgendetwas da dran. In dem Moment fängst du ja an, Geld auszugeben.
Ja, absolut.
Bei uns war das muss man ganz ehrlich sagen, war das quasi in diesem Bereich, manche mögen da lächeln, ja, da dran, aber das war das erste Mal, dass wir wirklich sinnlos, in Anführungsstrichen, Geld ausgegeben haben. Dass man so wirklich sagt, das geht, ist nicht in den Hausbau oder ins Haus oder in irgendwas anderes reingeflossen oder sowas, sondern es ist also rein fürs Hobby, wo man gesagt hat, hey, da gehen jetzt mal ein paar tausend Euro gegebenenfalls in irgend so ein Projekt. Ja, ist das in Ordnung? Kann man sowas machen? Ja, da dran. Und sie hat da ihr grünes Licht dafür gegeben, ziemlich schnell, ja, wenn wir sowas irgendwie mal zusammen besprechen. Sie ist jetzt allerdings nicht so der Star Wars-Fan letztendlich, wie ich das bin, aber sie hat Spaß dran, wenn ich Spaß habe.
Ja,
das ist so die Quintessenz davon eigentlich und begleitet mich da unheimlich gern. Sie mag die ganzen Leute letztendlich auch, die wir da mittlerweile kennengelernt haben. Wir haben ja ganz viele Kontakte halt eben zur Rebel Legion, zur German Garrison. Mittlerweile da auch Freunde gefunden. Das war damals so der Antrieb eigentlich, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, dadurch, dass sie ja immer mit dabei ist, und sie war immer so auf Hab-Acht-Stellung. Ich habe am Anfang relativ kleine Akkus drin gehabt und die haben nicht so lange durchgehalten. Wenn du so ein Ganztages-Events oder mehrere Tages-Events hast, ja, also so einen ganzen Tag halt eben durchhalten, das schafften diese kleinen Akkus nicht. Das waren die original in den Scootern immer drin waren. Die haben zu wenig Kapazität gehabt. Da war dann quasi ihre Aufgabe, ja, dann möglichst schnell quasi die Akkus nehmen und zum Auto und die nächsten vollen quasi aus dem Auto holen und dann wieder da rein. Ja, also immer, wenn ich irgendwas gebraucht habe, quasi da so als Supporter nebendran zu stehen. Ja, und ihr macht das Spaß, gar keine Frage. Ich dachte mir so, naja, wäre ja auch nicht schlecht, ja, wenn sie quasi auch einen zweiten Droiden hat. Noch dazu, ich so im Laufe der Events eigentlich halt festgestellt habe, trotzdem wir ja hier so im Südwesten bin ich ja ganz viel unterwegs, halt eben hier so in diesem Bereich, also quasi der Arma Candida quasi, da bin ich ja auch Mitglied mit drin. Ja, also alles, was sich hier so in diesem Bereich bewegt, das war auch immer so mein Antrieb, so 100 Kilometer um Mainz drumherum mich zu bewegen. Wir sind selten jetzt sehr viel weiter weg. Was mir auch generell noch auffällt, es ist ja kaum jemand halt eben tatsächlich mit seinem Astromech halt eben unterwegs. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die sie tatsächlich zum Truppen halt eben einsetzen. Ja, wenn, dann sind sie halt teilweise auch noch dann halt irgendwo über Deutschland verteilt und das heißt, auf einem Event siehst du in der Regel, wenn überhaupt, nur einen. Und da spricht man, naja komm, ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn man noch einen zweiten hat, ne, der das Ganze noch ein bisschen mitbereichern kann.
Und das war der Startschuss für das Projekt Katie?
Nein, nicht für Katie selbst, sondern ich dachte am Anfang, wäre ja cool, dadurch, dass man also wie gesagt auch viele, das muss man auch nochmal sagen, auch da nochmal ein Riesenlob an die Rebel Legion beziehungsweise an die German Base Yavin. Das waren die uns am Anfang auch mit offenen Armen aufgenommen haben. Allerdings nicht einfach so, weil R2 ist natürlich kein Kostüm. Ja, also ich durfte am Anfang so als Gast bei Troops mitmachen, aber Mitglied dürfte ich natürlich nicht werden. Insofern hatte ich auch nie Zugriff, halt eben konnte mich nie aktiv quasi in Events einbuchen. Also sagen dann, ja, hier möchte ich gern teilnehmen oder so. Das ging nicht, sondern dadurch, dass es ja ein Kostümclub ist, brauchte ich selbst ein Kostüm. Hab mir dann Techniker gebastelt. Diese typischen, ja, wie ein Hangar-Techniker, ne? Dachte ich halt eben auch, wenn, dann machst du sowas.
Ja, klar.
Das ist auch ideal eigentlich dafür, neben dem, dass er sehr viel Bewegungsfreiheit logischerweise gibt, ja, weil es einfach nur ein Overall letztendlich ja ist und ist es etwas, was zum R2 passt, ja, und dann halt eben auch bei den Events eigentlich dann ideal mit drin ist. Und dann war ich ganz, ganz viel halt eben mit der Rebel Legion unterwegs, dann auch immer mehr zusammen logischerweise bei Events mit der 501. Und da dachte ich mir, ja klar, wenn du den Techniker bei den Rebellen machen kannst, dann kannst du auch einen Techniker halt eben bei den Imperium machen und habe mir da diese Imperial Scanning Crew, den grauen Techniker gemacht als erstes Kostüm. So kann man quasi beides bedienen und ich freue mich immer auf Events, wo wir möglichst divers unterwegs sind. Das heißt, möglichst viele Rebellen, möglichst viele Imperiale und halt eben auch noch die Droiden. Und das sind so die idealen Events, wo es am meisten Spaß macht. Ich sagte, okay, R2 ist quasi der Rebellenpart. Gibt es auch irgendwelche dunklen Droiden? Ja, und die sind ja wenig eigentlich aufgetaucht. Zweite Überlegung war, er braucht auf jeden Fall einen silbernen Dom, weil diesen tollen Dom mit diesen Spinlines und sowas, den jetzt zu lackieren, wie jetzt die ganzen anderen Imperialen oder viele Imperiale sind, die komplett schwarz sind, wo also auch der Dom schwarz lackiert ist. Ja, die kennt man ja also von Rogue One und sowas zum Beispiel, da tauchen die auf. Da drin, die sind ganz schwarz. Also manchmal erkennt man sie kaum im Hintergrund irgendwo da dran und haben dann nur, sagen wir mal, kupferfarbene oder silberfarbene Akzente drin, ne? Arme und verschiedene Anbauteile und sowas. Ja, aber ansonsten ist alles schwarz. Nicht mehr so einen teuren Aludom ganz schwarz zu lackieren, ist echt schade.
Ja, richtig. Ja.
Dann ist mir ein einziges Modell aufgefallen und der nennt sich R4K5. Der hat tatsächlich einen silbernen Dom, einen anthrazitfarbenen Körper und schwarze Akzente.
Ist es der Anteile von Vader?
Genau.
Ah,
ja, dann war halt eben noch diese Verbindung zu Vader hin, ja, und er taucht ja in einem Buch auf eigentlich nur und nicht als Name, ja, sondern wird dort einfach nur als Astromech mit einem schwarzen Dom bezeichnet. Ja, dabei ist er gar nicht schwarz, sondern hat nur schwarze Paneele in dem Buch The Rise of Darth Vader. Da ist das erwähnt, ne, und da sitzt er in diesen Sith Starfightern drin, die man so aus der Episode 2, glaube ich, kennt, ne, wo am Anfang auch Anakin und Obi-Wan mit unterwegs sind. Dieses Design, das hat mir gefallen. Und so haben wir quasi dann auch gemacht und gebaut und lackiert und alles gut. Und wir haben auch getobt, ja, alles wunderbar. Leute fanden ihn auch gar nicht mal so schlecht, aber du hast immer wieder gemerkt, eigentlich können sie mit dem nichts anfangen.
Ja, weil er zu selten war, zu wenig Screentime, die Leute.
Gar nichts, er hat überhaupt keine Screentime, die gibt es.
Ja, stimmt, weil er nur in dem Buch vorkam
gibt es
und da auch nur so
rudimentär beschrieben wurde. Als Halbsatz, ja, und ähnlichem, also nur Leute, die sich jetzt extrem im Fandom bewegen und das jetzt genau wüssten oder sowas, ja, die, also denen könntest du das erklären. Alle anderen konnten damit gar nichts anfangen. Die sehen zwar da einen dunklen Droiden, der hat auch neben Vader auch immer super ausgesehen, alles gut, aber so richtig war es dann eigentlich doch nicht. Und ja, da. Ich hatte am Anfang auch mal geliebäugelt, eine Katie zu machen. Nur eine Katie ist nicht nur, dass man ihr einfach so weiß-rosa lackiert, sondern Katie an sich ist eine Philosophie, die hinten dran steht und da muss man irgendwo bereit sein, es quasi zu tun oder halt eben nicht zu tun und jetzt einfach nur sie so zu lackieren und zu sagen dann, ich baue eine Katie und mache aber nicht das, was da hinten dran steht. Das wollte ich damals auch nicht.
Genau, ich wollte mich gerade sagen, erklär uns doch mal, was der Hintergrund der Katie ist, warum man sie Katie nennt und was das mit dem Rosanen zum Beispiel und der Hintergrundstory auf sich hat.
Ja, das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Ja. Die fängt eigentlich 1998 eigentlich schon an. Alvin Johnson sagt dir ja was, ne, der Gründer der 501. Der hat ja 1997 die 501 gegründet. Ja, also TK-210, wer ihn nicht kennt, dementsprechend Alvin Johnson, der Gründer der 501. Und 98 ist seine Tochter Katie zur Welt gekommen. Sorry, wird gerade ein bisschen emotionaler, aber ist immer so. 2004 ist bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert worden.
Okay.
Ja, und das war relativ hart halt logischerweise für ihn, ne? Und er wusste eigentlich auch nicht, was er tun sollte letztendlich, ja. Und es war irgendwie klar, sie lebt nicht mehr ewig, ja? Also dass das tödlich ist.
Gott, wie furchtbar.
Ja, er ist dann hingegangen, er hatte die Idee, quasi ihr in R2 zur Seite zu stellen, so, genauso wie quasi in der Episode 2 R2 neben Padmes Bett steht und auf sie aufpasst, ne?
Mhm.
So dieser Gedanke quasi, den hat er hinten dran. Und er hat angefangen, er hat halt eben dementsprechend Kontakt zu den R2-Bildern aufgenommen damals. Und das war ja zu dieser Zeit auch alles noch ein bisschen rudimentär. Ne? Also das war ja noch nicht so lange am Gange. Also 2004, 2005 quasi, ja, war das ja noch nicht so weit verbreitet wie jetzt heute, dass du so an Teile dran kommst und ähnliches.
Ja, genau.
Ja. Und da war relativ schnell klar, dass die Zeit nicht reicht. Ja, dass er das nicht hinkriegt.
Ach herrje, okay.
Und, sorry, da ist halt eben einer hingegangen damals, der Andrew Schwarz von den R2-Bildern und der hat seinen eigenen R2 genommen und hat ihn pink lackiert.
Mhm.
Und zwar, weil die andere Tochter von Albin die Idee gehabt hat, quasi den der Lieblingsfarbe zu lackieren, ne? Pink halt, ne? So die Mädelsfarbe, ne? Und dann ist halt eben, hat dieser Andrew Schwarz halt eben seinen R2 erstmal pink lackiert, hat ihn dahin gekartet und hat ihn zur Verfügung gestellt. Ja, und letztendlich ist Katie dann, also die Tochter Katie hieß sie halt eben, die ist dann 2005 gestorben.
Ach, ne? Gottchen, oh je.
Und
der Druide war dabei.
Der Druide, ja, war dann soweit dabei und ja, es war allerdings der Druide natürlich von jemand anderem. Ne? Und der Art of Builders Club quasi damals hat eine Spendensammlung an Teilen gemacht,
quasi, dass also alle Leute sich bemüht haben, möglichst Teile halt eben zusammen zu suchen, und hat dem Elvin Johnson quasi die heutige KD gebaut.
Mhm.
Ja, und dass er sie hat, denn und seitdem setzt er sie ein, quasi zum Spendensammeln, ja, zum Gutes tun, Kinderkrankenhäuser besuchen und hat eben ganz viel für die Krebshilfe, halt insbesondere im Kinderkrebshilfe zu machen, auch im Make-A-Wish Foundation und sowas, ist halt eben ganz viel unterwegs. Ja, da ist KD entstanden, quasi, ne, zu dem Zeitpunkt. Und das ist was Trauriges, was da hinten dran steckt, aber halt eben was sehr Gutes, was damals entstanden ist. Im Laufe der Zeit sind andere KDs tatsächlich halt eben auch gebaut worden, und die nennen sich sogenannte Ambassador Droids, also Botschafter Droiden, die halt eben weltweit überall unterwegs sind. Ja, und da gibt es zwei in Großbritannien. In Spanien ist jemand sehr, sehr rührig, in Argentinien, in Mexiko, Holland, zwei in der Schweiz mittlerweile, Frankreich, ja, und halt eben auch seit noch gar nicht so langer Zeit dementsprechend jetzt zwei Stück in Deutschland, die unterwegs sind. Also ich war nicht der Einzige, der auf die Idee kam, ja, sondern ein ganz lieber Bekannter letztendlich auch, der Ralf Mensing, auch in der 501. jetzt auch, und hat also, der war vorher schon ganz viel mit dem Imperator Thomas unterwegs, weiß nicht, ob der was sagt.
Ja, also auch, was,
der ganz viel in Richtung Spendensammlung halt eben für diesen Bereich unterwegs ist.
Mensch, das ist aber wirklich eine herzzerreißende Geschichte mit der KD. Gerade ich als junger Vater, das ist natürlich wirklich, das erwärmt einem echt das Herz. Ne?
Ja, es ist vor allem meine Tochter ist gleiches Baujahr, also auch KD wäre am 13.05. ist ihr Geburtstag, wäre sie jetzt 23 geworden. Ja, deswegen ist das relativ emotional, ja, dass wenn man eine Tochter im gleichen Alter hat. Ja, das ist das eine. Ja. Was noch erwähnenswert ist, denke ich mal, zur KD letztendlich, neben dem, dass wir also ganz viel in Sachen Charity unterwegs sein wollen. Corona hat da halt leider Gottes so einen ziemlichen Strich durch die Rechnung erstmal gemacht. Aber dass sie mittlerweile halt eben auch tatsächlich in den Filmen aufgetaucht ist, neben Auftritten in Clone Wars, wo sie schon war, ist sie jetzt dann auch in 2015 quasi in der Episode 7 auch im Hintergrund zu sehen, also jetzt auch Kanon.
Ach, guck mal an, ne?
Ja.
Das ist ja stark. Da sieht man mal, wie schön ist Lucasfilm oder Disney oder wie auch immer, dann vermag, auch solche Faninitiativen in Kanon mit aufzunehmen. Weil es ist ja nichts anderes als eine sehr rührende, aber auch eine Faninitiative.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und hat seitdem schon wirklich massiv Gutes getan. Es gibt sie auch als kleine Hasbro-Figur.
Ach was.
Die ist extra von Hasbro aufgelegt worden. Ich glaube, was war das? 2006 zu einer Star Wars Celebration. Und der komplette Erlös, ich glaube, es waren damals $250.000, ging halt eben zugunsten wohltätiger Zwecke.
Wow.
War auch eine tolle Aktion. Ja.
Wir sind jetzt schon sehr emotional, was ich großartig finde. Lass uns dabei bleiben, denn wir wollen natürlich auch auf deine schönsten Trooping-Erlebnisse eingehen. Ja. Was hast du denn alles mit sowohl mit der KD als auch mit deinem R2 schon erlebt, beziehungsweise wie reagieren die Leute darauf, wenn sie sehen?
Also wir haben enorm viel erlebt, das muss man wirklich sagen. Und ich habe mir am Anfang überhaupt gar keine Vorstellung gemacht, wie Menschen eigentlich auf ihn reagieren. Also dass man als wo grundsätzlich, dass es so ein Sympathieträger ist, dass ihn eigentlich jeder mag, das war schon irgendwie klar. Aber was er eigentlich so an Magnet ist, an Anziehungskraft hat eigentlich, da habe ich überhaupt keine Vorstellung von gehabt. Mein allererster Troop, ja, das war in der Tat so eine Maker-Fair, das heißt also eher so eine Kreativmesse-Ausstellung von, wo viele Modellbauer auch da waren und ähnlichem. Da war also alles Mögliche vorhanden, unter anderem die R2-Bilder. Und damals fanden die Leute schon den R2 also schon ganz toll, gar keine Frage. Aber wie wir zum ersten Mal auf einem Star-Wars-Event unterwegs waren eigentlich, auf einer Convention, das war schon irre, was da an Zulauf war, und das ist bis heute eigentlich immer so. Also KD auch, aber R2 insbesondere ist ein unheimlicher Magnet. Er zieht die Leute an wie sonst noch was, man hört das Piepsen, die Leute drehen sich schon um, und fast jeder Tube, ist eigentlich egal, was man macht, das ist eine enorme Motivationsveranstaltung auch für mich selbst. Weil du musst dir vorstellen, ich stehe da hinten dran, die Leute achten so und so überhaupt gar nicht auf mich. Also die haben mit mir gar nichts zu tun. Ja? Also dass ich da irgendwie, ob ich im Kostüm da stehe oder nicht, das spielt auch gar keine Rolle, mehr oder weniger, sondern es wird absolut und einzig nur auf R2 geachtet. Ich guck quasi, stehe hinter ihm, und ich gucke immer nur in Leute, die ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Ne? Und wenn du das siehst, dass sich jeder darüber freut, das ist so ein, ja, das ist eine Eigenmotivationsveranstaltung, auch für mich selbst. Ja, also das, was du auch in deiner Rüstung quasi wahrnimmst, ja, dass jemand einen Stormtrooper sieht und lächelt, ja, und sagt, oh, okay, klasse, ja, da ist ein Stormtrooper. Ja, das sehe ich quasi halt nicht, dass die auf mich gucken, sondern halt eben auf R2. Das finde ich eine ganz spannende Beobachtung und finde ich total cool, weil im Endeffekt machen wir ja damit das Gleiche. Also R2 ist ja im Endeffekt dann dein Cosplay oder der Charakter, in den du dann übergehst sozusagen.
Ja, das muss man wirklich wörtlich nehmen. Also ich, wenn ich mit R2 unterwegs bin oder auch mit Katie unterwegs bin, ich meine, dadurch, dass es ein ferngesteuertes Teil ist, musst du ja dich da rein versetzen. Ja, du musst die Bewegungen letztendlich irgendwo vorahnen, bevor du sie ausführst, musst du es ja genau kontrollieren, letztendlich, was du tust, und musst ja auf die Leute reagieren. Das heißt also, wenn jemand ruft, hier Foto machen, sonst irgendetwas, das heißt, dann musst du auch den Kopf in die Richtung drehen. Oder wenn du merkst, da ist ein Kind, das traut sich irgendwie nicht so, guckt aber so in die Richtung, ja, dann richtest du dieses Auge, ne, mit dem Licht danach aus, quasi, guckst es genau an, machst das Licht an und aus und versuchst dann mal so mit der kleinen Bewegung es ein bisschen zu locken. Ja, und
wie witzig.
Das sind alles so die Dinge, die halt richtig toll funktionieren, aber du musst dich richtig geistig da reinversetzen. Und ja, ich bin am Ende eines Tube-Tags bin ich eigentlich auch durch, weil du dich extrem konzentrierst die ganze Zeit. Ich habe das in Speyer gemerkt, ich glaube, waren jetzt 5-mal da. Ich glaube, die ersten 3-mal habe ich vom Museum selbst exakt nichts gesehen, gar nichts.
Ja.
Ne? Obwohl da so viel tolle technischen Sachen rumstehen und auch man sich mit ganz vielen anderen Leuten unterhalten hätten, ne? von der Rebel Legion logischerweise, von der 501., von allen anderen Cosplayern, die da rumlaufen. Und was mache ich? Ich bin den ganzen Tag quasi im Tunnel, im Geiste, im Kopf von diesem R2 und fahre ihn durch die Gegend. Klar kann man sagen, du kannst ihn ja auch mal ausmachen, mal eben hinstellen und kannst was anderes machen. Rein theoretisch, also ich muss mich echt dazu zwingen, dass ich das tue.
Gerade in Speyer sind wir uns ja dieses Jahr eigentlich auch über den Weg gelaufen, aber wir haben es gar nicht gemerkt. Weißt du noch, wir haben ja danach geschrieben, Mensch, schade, dass wir nicht mal miteinander gequatscht haben.
Ja.
Weil wir beide so im Tunnel waren. Du warst im R2-Tunnel, ich war in meinem Stormtrooper-Tunnel. Aber das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil gerade du, der ja eigentlich eher im Hintergrund ist, du könntest ja trotz, genau wie du sagst, einfach den R2 mal ausmachen und mal eine Runde laufen. Gehst mal in die Boeing rein, gehst mal in das U-Boot rein, guckst dir das auch einfach mal an. Aber es ist so ein intensives Erlebnis, was du da beschreibst, dass die Zeit einfach so verfliegt und tusch, ist der Tag vorbei und du hast gar nichts anderes gemacht.
Ne? Ja, und also auch wenn ich nicht die Größe habe, dass ich wie Kenny Baker quasi da rein könnte, ja, oder Jimmy Lee, und quasi als Kostüm anziehen könnte, ne, es ist quasi, also geistig schlüpft man da rein. Das ist auch mein Cosplay quasi, also in vielen Bereichen letztendlich, dass man mit diesem R2 unterwegs ist. Ja. Es ist halt schade, dass die Kostümclubs ja quasi das Kostüm, ja, das ist nur das, was du selbst anziehen kannst. Also auch bei der Rebel Legion kannst du quasi mit einem C3PO, den du selbst anziehen kannst, da könntest du Mitglied werden. Mit dem, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, der R2 selbst ist kein Charakter, der da in den Kostümclubs halt eben irgendwie Mitglied werden kann. Ne? Dass du da,
aber du hast da ja, ja, aber du hast ja da eine sehr, sehr charmante Lösung für gefunden.
Ja,
für
super,
beide Kostümclubs.
Funktioniert auch ganz, ganz klasse.
Von daher. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet mit den Leuten, die auf ihn zugehen. Sind es eher Erwachsene oder eher Kinder, die entsprechend auf den R2 reagieren?
Also alle. Alle, wirklich, es reagiert jeder drauf. Es ist egal, ob das kleine Kinder sind. Bisschen kritisch sind so die gerade laufen können, ja, weil die sich schon immer irgendwo festhalten wollen. Die haben auf jeden Fall den Haltebolzen irgendwann in der Hand, ja, und abgerutscht, weil der ist nur als Magnet fest.
Okay.
Alles andere, also jeder reagiert auf ihn. Wirklich bis ins hohe Alter, bis Rentner, die dann vielleicht ein bisschen gedämpfter, ja, aber ansonsten wirklich alles. Und was mich enorm gewundert hat, das habe ich ganz am Anfang mal erwähnt, ich dachte immer in meinem damaligen Leichtsinn oder sowas, Star Wars ist mehr so eine Jungssache, ja, sowas. Das war so immer dieses Erlebnis aus meiner Kindheit. Und es erstaunt mich auch heute immer noch wieder, wie viele Frauen, Mädels heute immer noch ganz viel auch in dem Star Wars Bereich unterwegs sind und die größten Groupies, na, das sage ich jetzt einfach mal, ja, die
größten Fans
sind Mädels so in den 20ern quasi, die fahren auf R2 ab. Wie sonst noch was, sind da absolute Fans von, und da sage ich mir, ja, wie kommt eine Mitzwanzigerin oder Anfangszwanzigerin, also was, ja, wie kommt die da drauf jetzt, R2 so toll zu finden? Ja. Ja. Was für einen Bezug haben sie dazu, ist mir teilweise wirklich immer noch ein Rätsel, aber ich freue mich natürlich jedes Mal darüber, ja, wenn sich andere so freuen, ihn zu sehen und Bilder zu machen und ihn da zu umarmen, zu küssen und alles Mögliche. Ja, daran. Das ist, kann man sich heute in Corona-Zeiten gar nicht mehr so vorstellen, aber
Witzige Beobachtung, die Freundin von einem guten Freund von mir, liebe Grüße an der Stelle, ich sage keinen Namen, hat eine Jeansjacke mit einem riesigen R2-Aufnäher hinten drauf. Also unterstreicht deine These völlig. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja. Also das ist so. Fan ist, also kommt überall tierisch gut an. Was ich ein bisschen aufpasse daran, das muss ich auch sagen, weil ich das am Anfang ein bisschen ich war teilweise so ein bisschen egoistisch unterwegs, ja, weil das war so, ja, mein Baby, mein neues, ja, und sowas, und du bist mit diesen Kostümgruppen unterwegs. Und am Anfang habe ich nicht richtig gerafft, was für ein Magnet R2 ist. Ja, also wie sehr er die Aufmerksamkeit nur auf sich zieht. Mhm. Und du bist mit tollen Kostümen unterwegs, ja, ganz klassen, Jedi, Stormtroopern, Raiden, sonst irgendetwas, ja, Vader ist vielleicht eine kleine Ausnahme da dran, und alles konzentriert sich so auf diesen R2.
Ah, okay.
Vielleicht auch, weil es halt eben nicht zu selten ist, ja, sondern weil es halt eben so ein, also A, so ein Positivcharakter ist, ja, so Everybody's Darling. Aber auf der anderen Seite so dieses, ja, ich brauche da jetzt, da steckt jetzt nicht jemand drunter, den muss ich um Erlaubnis fragen oder sonst wie, ja, sondern ich stütze einfach drauf und mache ein Foto mit ihm. Das ist eher die Seltenheit, dass Leute mich ansprechen und fragen, dürfen wir ein Foto mit dem R2 machen. Ja, kommt auch vor, ganz selten. Ja,
weil sie dich gar nicht wahrnehmen, sondern weil sie einfach nur zur Maschine laufen.
Genau. Ja, mhm. Und manche kapieren dann erst später, dass da ja einer steht mit einer Fernsteuerung, ja, der den irgendwie lenkt. Und ich habe mir angewöhnt, das dann auch, also A, zu nutzen, wenn ich merke, es muss ein Eis gebrochen werden zwischen Publikum und Truppe, die da steht. Weil das hast du auch ganz oft, dass die Leute sich ja erstmal nicht trauen zu kommen. Ja, also halt, gerade bei Kino-Events haben wir das erlebt. Wir stehen da im Foyer und sowas, und da sind auch lauter Star Wars-Fans, alles gut. Aber die Leute kommen nicht so von sich aus und sagen dann, sag jetzt mal ein Foto hier mit dem Vader und mit dem Stormtrooper und ähnliches. Das ist so ein bisschen, ja, braucht so. Wenn das erstmal ein paar gemacht haben und die Leute gucken zu und sagen, aha, das kannst du wunderbar machen, dann funktioniert das. Und mit dem R2 kannst du die Leute, da kannst du hinfahren. Ja, du kannst sie mit den Soundfiles, die ich habe, ja, da kannst du halt mal so ein bisschen mit denen spielen. Ja, und mit dem Auge halt eben was machen und ein bisschen tanzen zu Musik oder sonst irgendetwas. Und da kannst du Eis brechen und so langsam die Leute Richtung Kostümtruppe ziehen. Ja, dass sie dann merken, so, ey, der ist dafür da, zum fotografiert werden und sowas, ja. Und die anderen auch, ja. Und dass man dann aber auch die Kurve kriegt, um dann auch mal sich wieder in den Hintergrund zu bewegen, sowas, damit tatsächlich halt eben auch jeder in seinem Kostüm genauso zu seinem Recht, sag ich mal, oder quasi nicht so
Okay.
wird durch diese Anziehungskraft, weil es ist wirklich so. Ja. Es klingt vielleicht ein bisschen doof oder eingebaut oder sowas. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber, aber es ist so. Ja, er zieht enorm an, ähnlich wie ein Vader.
Ich finde es auch gut, dass du sagst, Mensch, ich bin da ein bisschen selbstkritisch und vielleicht ist das auch ein Learning aus den verschiedenen Events, dass ich mich dann auch mal hier und da zurückziehe, um halt nicht immer die Show auf dem R2 zu haben, sondern auch die anderen Leute mit ihrem Hobby und mit ihren tollen Kostümen in den Vordergrund oder ihnen den Vordergrund zu gönnen, was ja eine super Sache ist. Also finde ich sehr spannend, dass du sagst, dass du da als R2-Steuerer dich auch oder auch dein Verhalten entsprechend angepasst hast. Und das finde ich ja super. Das ist ja dann auch nur sympathisch. Ne?
Ja, und wie gesagt, wir sind hier du bist ja in deiner Region weitestgehend so mit immer wieder so denselben Leuten unterwegs, ja, die treffen, und das hat sich super eingespielt eigentlich. Und es ist eine Win-Win-Situation, weil sie selbst merken, wie was für ein Anziehungspunkt so ein R2 ist, ja, wie viel Aufmerksamkeit er direkt erregt, wie die Leute dann kommen und dass jeder was von hat. Ja, und dass das auch eine Bereicherung ist. Und wie ich schon gesagt habe, je bunter die Truppe ist, desto schöner ist das eigentlich immer.
Richtig, genau. Also ich kann es mir nur vorstellen, wenn du als Druide unterwegs bist, das bereichert sicherlich jeden Schub. Ne? Stichwort Kinder. Sehen Kinder eher den R2 als Charakter oder als Erscheinung, oder nehmen die auch dich als Steuerer im Hintergrund wahr?
Das kommt ganz aufs Alter an. Mhm. Also ich sag mal, Kinder so bis 8, 9, 10 Jahre manchmal nehmen R2 nur als eigenen Charakter wahr. Also ganz, ganz selten, dass da jemand da ist, der mich anguckt und das direkt kapiert. Das ist derjenige, der den steuert.
Cool.
Die allermeisten Kinder gehen nur auf R2 und babbeln ihn tot. Die reden auf ihn ein, ja, und mach mal hier, mach mal das, verfolg mich, renn mit mir, tanz mit mir. Und das ist auch so mit das schönste Trooping-Erlebnis, wo du auch so mit nachgefragt hast. Das habe ich heute noch in Erinnerung, weil das so was Einschneidendes war, das war in Grünstadt gewesen, so eine kleine Con, die da war, war so meine erste, wo ich da gesessen habe und da eigentlich auch so als A2-Bilder quasi noch aufgetaucht bin, habe R2 da fahren lassen, ja, war in der Halle. Und da kam ein kleines Mädchen und hat angefangen, mit ihm zu tanzen. Und das fand ich mega schön, weil du das halt, du kannst sie begleiten, kannst um sie drum rumfahren oder du kannst neben ihr drehen. Das ist richtig schön, wenn du da siehst, wie Kinder abschalten und wie Kinder quasi nur R2 als R2 sehen und nichts anderes als ganz eigenen Charakter. Das ist was mega, mega Tolles. Ja, und
so ab 10 fangen gerade die Jungs an, zu cool zu werden. Ja, die geben da nicht so richtig zu, dass sie den ganz toll finden. Ah, so, ja, so 12 ja, ist ja, so ein ja, ganz schwieriges Alter, ja, so kurz vor Pubertät. Ja, ja.
Müssen sie einen auf Harten markieren.
Ja, und so. Du siehst sie immer 5-mal auftauchen. Ne? So 4-mal schleichen sie irgendwie drumrum und finden das alles viel zu, sind viel zu cool, um Bilder zu machen. Und beim 5. Mal kommen sie dann doch ein Bild machen. Ja, so.
Ja, ja, das hatte ich auch schon.
Ist witzig,
ja. Hatte ich im Stormtrooper, dass dann so 12-jährige Halbstarke sagen, aber ihr habt ja immer verloren und so weiter. Und eigentlich wollen sie aber ein Bild, aber sind viel zu cool dafür. Ja,
nee, macht mega Spaß. Aber auch die Erwachsenen, ja, letztendlich klar, auch da gibt es immer welche dafür, die sich dann viel für die Technik oder für den Bau oder sowas interessieren. Also wenn du auf einem größeren Event bist, dann hast du da immer mal so 2-3 Gespräche in der Richtung, aber relativ wenig. Ja. Die allermeisten, wie gesagt, wollen eigentlich auch nur gerne das Bild halt eben machen, finden das ganz toll, Daumen hoch. Und
ja, und auch die Erfahrung, ne? Die Erfahrung mit so einem R2 zu interagieren, ist ja auch absolut selten und total Gold wert. Ne?
Ich habe quasi neben der Fernsteuerung habe ich ein altes Handy liegen. Da habe ich mir so, früher war es Instant Buttons, heute ist eine andere App quasi da drauf, wo du halt eigene Soundfiles draufladen kannst und dann per Druck dann einen Sound starten kannst. Ne? Mhm. Und so kannst du interagieren, halt eben mit den Leuten. Ja. Also neben dem Auge das An- und Ausschalten und Bewegen und sowas kannst du halt zum Beispiel, wenn du Frauen gegenübersteht und lässt dann halt so einen typischen ne, los, ne, so dieses Hinterherpfeifen oder sowas, das ist in diesem typischen R2-Sound, das finden alle witzig. Ja, die lachen alle tot, die finden das alle goldig. Ja, und damit ist es auch wieder diese Eisbrecherei. Ne? So, die Leute dann, die direkt sagen dann, oh, guck mal, der reagiert auf mich, ja, der tut da etwas mit mir, der spricht mich an. Ja, der gibt nicht einfach nur wirre Piepstöne von sich, irgendwas, ja, sondern das ist so was ganz Gezieltes, schon etwas, was du deuten kannst.
Ja, ja, ist natürlich goldig, ne? Wenn ein R2 das macht, ist es eine komplett andere Aussage, als wenn das jetzt ein Mann machen würde, um Gottes
Willen. Ja, wenn du es als Rüber machen würdest, ja, das käme ganz anders rüber, ja, als wenn das so ein Blechbeutel da macht. Ja,
und, genau, richtig.
Das ist auch so, ja, das nehmen die Leute auch ganz anders wahr.
Auch ja, zu also, Recht anders wahr, soll ja auch
nicht so pfeifen, ja, der Schrei, ja, die Kinder wollen immer den Schrei haben. Ich mache dann auch immer so die Interaktion mit dem Vader oder sowas, ja, also sprich, R2 dreht sich zum Vader, fängt an zu schreien, ja, dreht sich rund ab, ja, und dann gibt's noch so eine Lache, ne, so eine, ja. R2 hat ja auch eine Lache, ja, und dann kommt der eigentlich dann immer so danach und da kannst du ein bisschen interagieren und das macht richtig Spaß.
Sehr cool, sehr cool. Prima, mein Lieber, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen und ich würde sagen, lass uns mal in die letzte Rubrik einsteigen, nämlich die 3 Fragen am Ende.
Gerne.
Bist du bereit dafür?
Gerne, gerne.
Super. Also Frage Nummer 1. Wenn du im richtigen Leben einen Druiden haben könntest, also einen, der wirklich selbstständig ist, jetzt ohne Fernbedienung mit allem drum und dran, mit eigener Programmierung, was für einen hättest du gerne?
Ich glaube schon, dass es schon C3PO wäre, weil man mit ihm ja doch sehr mehr agieren kann. Ne, weil ich habe nicht die Begabung von Luke quasi die Piepstöne zu hören und zu wissen, was er sagt. Ja, okay. Das ist schon schlimm. Und weil auch die technischen Einsatzmöglichkeiten, also als Navigationsdroide zum Beispiel oder Mechaniker oder ähnlichem, bräuchte ich jetzt so eine R2-Einheit weniger und auch alle anderen Droiden, die mir so einfallen, sind eigentlich weniger. Also insofern ist so das Menschenähnlichste, so ein C3PO, glaube ich, ist schon etwas, was ich am tollsten finde.
Cool, also so ein Protokolldroide, mit dem man, oder wo der Hauptzweck oder beziehungsweise das Hauptaugenmerk wirklich auf der Kommunikation liegt.
Ja.
Okay, cool. Bei mir wäre es was komplett anderes, deswegen habe ich mich gefragt. Bei mir wäre es eine reine Haushaltshilfe.
Okay. Also, na ja, also gut, da kriegst du jetzt den 3PO vielleicht auch zu.
Ja, wer weiß, ja gut, der ist wahrscheinlich zu gut dafür, aber ich bräuchte so à la I Am Legend, nee, nicht I Am Legend, iRobot. Ich bräuchte einfach jemanden, der uns hier zu Hause unterstützt. Einfach einen, der kocht, einen, der sauber macht, einen, der einfach so ein Druiden, so ein Butler-Druide. Ja. So, das wäre großartig. Boah, das würde uns so unterstützen, gerade als junge Eltern. Das wäre sensationell. Ja. Yeah. Soll mal einer bauen, sowas, ne?
Ja, genau,
kommt vielleicht noch. Frage Nummer 2. Ich glaube, ich kenne schon so ein bisschen die Antwort, aber ich will es trotzdem stellen. Welches war dein größtes Learning im Astromech-Bau? Also abgesehen von dem Thema Recherche, 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 das hören wir immer wieder, sondern eher ins Richtung Handwerkliche. Was war da dein größtes Learning?
Also ich hab in meinem Bautagebuch habe ich eine Seite drin, das sind, ich glaube, 20, 30 Unterpunkte oder sowas, was ich im Laufe des Baus zum ersten Mal gemacht habe.
Ah, okay.
Also was ich vorher noch nie gemacht habe und was ich halt eben erst im Laufe des R2-Baus, dadurch, dass es gemacht werden musste, quasi irgendwie selbst gemacht habe. Ja. Mhm. Und ich glaube, das, was am meisten eigentlich an Herausforderungen war, das war eigentlich die Lötarbeiten. muss ich sagen, okay, die Löt- und Programmierarbeiten der Elektronik, dass ich mich da dran gewagt habe, eigentlich Platinen zu löten, da also diese ja sehr filigrane Feinarbeit unter Stunden unter der Lupe zu löten, also dieses TC-Set, man muss denken, das sind, glaube ich, runde 600 Lötpunkte, die man da setzen muss, bis das fertig ist, plus die Programmierung dann eigentlich mit Arduino, also das gekoppelt. Ich habe dem damals diesem R4 schon ein blinkendes Herz, also aus diesen Coin-Slots, die ich erwähnt habe, quasi, ne, die von da vorne rausgehen, habe ich LEDs hinten dran gesetzt, rote, ja, und so eine pulsierende LED hinten dran gesetzt, ne, dass es immer so aussieht wie so ein Herzschlag, ja, der da rauskommt. Bei Katie habe ich das Ganze jetzt auf Gold gewechselt, ja, logischerweise, ne, denn Katie ist ja der Droide mit dem Heart of Gold. Aha, schön, ja. Und da pulsiert das Ganze jetzt quasi in Gelb. Dass ich das selbst hingekriegt habe, ne? Also dass ich da nicht jemand anders für gebraucht habe, der gesagt habe, ja, boah, wie kriege ich sowas hin? Das finde ich schon gut. Also andere lachen sich tot, die im Elektrotechnik unterwegs sind und sagen, Gott, nee, ja, aber das war was, habe ich noch nie gemacht. Das ist etwas, wo ich sage, das hat funktioniert, läuft und bin ich stark zufrieden mit.
Ja. Also auch eine große Herausforderung, ist ja super.
Ne? Ja.
Okay, dann Frage Nummer 3. Was wäre das Coolste, was du mit deinem Astromech gerne mal machen würdest?
Was bislang noch nicht geklappt hat, wir waren letztes Jahr ganz, ganz kurz dran, das ist mit R2 bei einer Hochzeit als Ringträger zu funktionieren.
Okay.
Ich bin schon ein paar Mal angefragt worden, ob ich das machen könnte, und die Anfragen waren immer hunderte von Kilometer weg.
Ah, schade.
Habe ich gesagt, Leute, nur für die Trauung, ist das was ich unheimlich gerne mal machen würde, gar keine Frage. Aber jetzt nur quasi für diese halbe Stunde oder was auch immer ist, jetzt quasi ein paar hundert Kilometer durchs Land zu fahren oder ähnlichem, das ist dann der Aufwand dann doch mir noch nicht wert oder wahrscheinlich.
Ja. Ja. Verständlich.
So idealistisch ist man nicht unterwegs, und ich hatte letztes Jahr in der Tat eine Anfrage, haben wir uns auch schon getroffen, Location angeguckt, alles wunderbar, ganz, ganz liebes Pärchen, schöne Grüße.
Die beiden, und dann kam Corona.
Und dann kam Corona, ganz genau. Die hat da reingekrätscht, ja, diese Pandemie, und hatte das verhindert. Sie haben es trotzdem geheiratet, ja, fand ich gut, dass sie trotzdem geheiratet haben. Aber diese Star Wars Hochzeit letztendlich wollten sie dann jetzt ein Jahr später machen, und auch jetzt Mai sind wir fast immer noch genauso, ne, dass es also jetzt auch immer noch nicht geklappt hat. Das wäre mein Traum mit R2, das muss ich sagen.
Und das wäre doch super.
Und dann starten wir doch vielleicht was anderes.
Ja, dann starten wir doch dann direkt mal einen Aufruf. Ne? Also wenn irgendwann nach Corona ihr, liebe Leute, jemanden kennt, der eine Star Wars Hochzeit machen möchte, und ganz wichtig, im Umkreis irgendwie so 100 Kilometer um Mainz drum herum, dann meldet euch doch einfach beim Andreas Lukas. Ne?
Ja, wäre super. Also fragt an über die Homepage, Kontaktformular, sonst wie über Insta, wie auch immer. Genau. Ich würde mich freuen, wäre was Schönes.
Wo finde ich die Leute bei Insta? Homepage haben wir schon gesagt, aber wo finde ich die Leute bei Insta?
Ganz simpel, Andreas Lukas, R2D2. Also falls jemand den Namen oder dem R2D2 aussucht, der findet mich da mit bei, und da habe ich auch mal so ein paar Bilder vom Tupen oder von meinen Projekten, die ich hier so mache. Nicht allzu viel, aber so ein bisschen was ist da eigentlich.
Verlinken wir aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung, und da finde ich die Leute dann auch. Prima, mein Lieber. Ich würde sagen, lass uns langsam Schluss machen. Das war, glaube ich, mit einer der längsten Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Aber natürlich auch die, ich sag mal, mit das Komplexeste. Weil in keiner Folge haben wir bislang über Elektronik, über Motorik, über Fernsteuerung und so weiter gesprochen. Und deswegen war das natürlich auch sinnvoll, dass wir da ein bisschen mehr Zeit investiert haben. Ich sage auf jeden Fall ganz lieben Dank, lieber Andreas. Und bedanke mich auch bei euch, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Erzählt euren Freunden von dem Podcast, abonniert uns natürlich und schaut gerne mal im Charity-Shop vorbei. Passt auf euch auf, gebt aufeinander Acht, und wir hören uns dann einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt Hello There, und herzlich willkommen zu Inside the Armor, der Podcast für alle Star Wars-Fans und Cosplayer. Dir, Andreas, lieben Dank, und hat viel Spaß gemacht. Mach's gut.
Du, tschüss. Mir auch, und vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Tschüss.
Sehr, sehr gerne. Ciao. Ha 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 ha!